Hi und herzlich willkommen zu einer neuen About Flow Folge. Heute bei mir zu Gast Dr. Christoph Mauritz. Christoph ist CFO bei Famitly, einem Health Tech Startup, das sehr erfolgreich im Bereich Messaging und dem Informationsaustausch zu Patientendaten zwischen Medizindienstleistern agiert. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, Christoph und ich. Wir haben beide in Münster studiert, haben uns aber, wie wir erfahren haben, leicht verpasst. Ich hatte ein super Interview, hatte viel Spaß mit ihm und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hi Christoph, wie geht's dir?
Hi Till. Ja, mir geht's gut. Ich hatte eben schon gesagt, gute Woche gehabt, einiges zu tun und auch einiges dazu bekommen, aber insgesamt gute Stimmung.
Genau, ich hoffe bei dir auch. Bei mir auch, ist gut. Danke dir. Ja, erste Frage genau, was ist denn zu tun? Was liegt denn diese Woche bei dir auf dem Schreibtisch?
Also ein großes Thema oder ein größeres Thema ist auch nochmal Liquiditätsplanung in diesem Jahr für uns. Direkt vielleicht ein CFO-Thema. Gehen wir gleich vielleicht noch ein bisschen darauf ein. Ich arbeite ja bei einem Frühphasen-Startup und da ist natürlich das Thema Liquidität immer ziemlich wichtig. Und man macht das nicht nur einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr, sondern durchaus auch häufiger, um da frühzeitig wissen zu können, wann man irgendwas machen muss oder nicht. Und das ist auf jeden Fall diese Woche ein Thema, da wir da mit unseren Investoren nochmal einen Termin haben. Abgesehen davon, tatsächlich gehen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Ich mache ja auch ein bisschen Vertrieb, Business Development. Da sind gerade auch einige Themen noch auf dem Tisch, wo einiges vorbereitet werden muss.
Ja, spannend. Das kennen wir durchaus aus dem Startup-Umfeld, aber ich glaube auch bei Mittelständen ist Liquiditätsplanung sicherlich ein häufiges Thema. Ja, vielleicht mal zur Einordnung, wie bist du denn eigentlich zum CFO geworden? Also was sind so deine Milestones gewesen in der Entwicklung, dass du jetzt nicht CFO schimpfen darfst?
Ich habe eine ganz klassische Finance-Ausbildung eigentlich gemacht. Also ich habe Bachelor, Master, BWL studiert in Münster. Im Bachelor ist das ja immer noch ein bisschen generalistischer, wobei ich da dann auch schon Schwerpunkte legen konnte auf Themen Finanzen, Controlling, Accounting. Und im Master haben wir in Münster so ein Major-Minor-Modell, wo ich dann Major-Accounting komplett gemacht habe. Und im Minor tatsächlich VWL und Ökonometrie, viel Statistik gemacht. Mit der Intention, damals dann zu promovieren, was ich dann auch noch gemacht habe im Accounting-Bereich. Da dann viel so Data Science, Datenanalyse, datengetriebene Forschung gemacht. Aber vom Grundsatz her so eine klassische Finance-Ausbildung gemacht, auch mit Praktika in Unternehmen, größeren Unternehmen, Corporates, Servicegesellschaften, Wirtschaftsprüfung, Beratung. Da komme ich so ausbildungsseitig her, theoretisch und praktisch, wusste aber dann schon relativ früh, dass ich jetzt nicht so diesen klassischen Weg einschlagen möchte, was viele meiner Kommilitoninnen oder Kommilitonen gemacht haben, entweder irgendwie im Controlling in der Linie oder im Accounting in der Linie oder eben in der Wirtschaftsprüfung, sodass ich dann eben noch diesen Weg in die akademische Welt eingeschlagen habe, kurz überlegt habe, auch da zu bleiben, mich dann aber doch dagegen entschieden habe und dann überlegt habe, was möchte ich machen und wollte halt in einem Unternehmen oder in einem Umfeld arbeiten, wo ich halt noch, sagt man ja immer so, noch Impact hat, wo man sich auch vielleicht noch ein bisschen die Hände schmutzig macht und wirklich noch operativ arbeitet. Und habe dann im Startup-Umfeld mich umgeschaut und bin dann an die Firma Famitly geraten, wo ich jetzt auch arbeite, die damals 1,5 Jahre alt war. Von zwei Ärzten gegründet, die sich das dann so ein bisschen aufgeteilt haben. Klassischerweise, der eine hat halt Vertrieb, Business Development gemacht, der andere eher so Produktentwicklung. Und es gab halt noch nicht so diese unternehmerischen Strukturen, ne, die man halt üblicherweise so im CFO-Bereich dann aufhängen würde. Das heißt Finanzen, Personal, diese ganzen Themen. Und wir haben uns sehr gut verstanden, persönlich. Und es hat halt fachlich auch dann gut reingepasst, gerade in die Phase des Unternehmens und so bin ich da gelandet. Und jetzt steht auf meinem Arbeitsvertrag CFO. Das klingt halt immer so hochgestochen. Es ist natürlich bei so einem Unternehmen, wo ich jetzt arbeite, es ist natürlich was ganz anderes als in einem großen Unternehmen. Also in meinem Aufgabenbereich fällt halt neben dem ganzen Finanzbereich natürlich, wie gesagt, Personal, Informationssicherheit mittlerweile auch. Wir bewegen uns halt im relativ kritischen Bereich mit Gesundheitsdaten und sowas. Da ist das halt auch ein großes Thema. Und eben auch so Business Development und Vertriebsthemen.
Und wie war das dann quasi, also du kamst ja aus der akademischen Welt und hast da ja dann, sag ich mal, theoretische Themen vor allem. Was waren dann so die größten Herausforderungen, jetzt erstmal dann in die Startup-Welt zu gehen, die ja schon grundsätzlich ihre Herausforderungen mitbringt, mangels Strukturen und Prozesse? Also, wo musstest du, sag ich mal, dich am härtesten reinarbeiten und am härtesten für arbeiten, um da erstmal einen Anpack zu bekommen, jetzt in deiner Rolle? Ja.
Ja, also in den ersten Wochen und Monaten war es tatsächlich so, dass man, da, oder habe ich da gemerkt, man lernt halt in der Uni die ganzen Sachen theoretisch, ne, die Kostenrechnung, Buchhaltung und so weiter und so fort. Aber da war es dann halt tatsächlich, dass man sich dann in die praktische Umsetzung davon reinarbeiten musste. Das heißt, das ganze Thema DATEV, Monatsabschlüsse, Belege sammeln, das irgendwie zu organisieren, Kostenstellen einrichten, diese ganzen Buchungsthemen und sowas, die man halt vorher eigentlich, wenn man nicht da im Praktikum drüber gestolpert ist, noch nie gemacht hat. Und halt dieses ganze Thema Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro. Also wir machen natürlich die Buchhaltung nicht selber, sondern machen das über ein Steuerberatungsbüro. Und da mit denen zusammen auch gute Prozesse zu finden, dass man da vernünftig zusammenarbeiten kann, um entsprechend halt früh an die Zahlen zu kommen, die man dann braucht, um sie weiter zu verarbeiten, was man dann wiederum kann, einfach weil man das halt 100 Mal gemacht hat. Und das war so in den ersten, ja, in der ersten Phase so die größte Herausforderung. Es war jetzt alles nicht wahnsinnig kompliziert, aber man hat es halt noch nie gemacht und musste dann halt irgendwie wirklich gucken, wie kann man das dann da praktisch umsetzen.
Genau, gibt's dann in dieser Rolle auch etwas, was dich an deinem Job nervt, also wo du sagst, würdest du gerne darauf verzichten in Zukunft?
Ja klar, also das ist ja so dieser Stereotyp von dem Typen, der irgendwie die Belege zusammensammelt. Und ich meine, ich bin noch im Finanzbereich, mache ich den Großteil noch alleine. Und da bist du halt die Person, die den Leuten hinterher rennt. Hey, du hast noch einen Beleg, wo ist der Beleg? Jeden Monat, ne? Mittlerweile haben wir das schon ganz gut automatisiert und mit Tools auch unterstützt, da reden wir gleich auch noch vielleicht drüber.
Klar.
Aber es bleibt trotzdem nicht aus. Und auf das würde ich natürlich gerne verzichten.
Absolut, genau. Das bringt mich dann genau zur nächsten Frage sozusagen. Also, wie würdest du dir deine Abteilung jetzt aufbauen? Ihr wächst ja jetzt, ich habe mal recherchiert, euch geht es ja ganz gut ihr habt ein ziemlich cooles Geschäftsmodell auch. Wie würdest du jetzt deine Abteilung im nächsten Schritt aufbauen? Das wäre das Erste, wo du sagst, da hole ich mir jetzt Unterstützung für und wie sieht das vielleicht in 2, 3 Jahren bei dir aus? Was ist da so deine Roadmap?
Also zunächst vom Grundsatz her mal ist jetzt mein Anspruch, in der Rolle, in der ich bin und für diese Bereiche, die ich da verantworte, wirklich extrem unterdurchschnittlich mit der Firma mitzuwachsen, ne? Also das finde ich sollte eigentlich, wenn man eben, man ist ja in dem Kostenblock General Administrative Expenses, ja, und da sollte der Anspruch sein, wenn man das verantwortet, dass man wirklich so wenig wie möglich da Kapazitäten aufbaut und eben das Wachstum des Unternehmens trotzdem vernünftig mit unterstützen kann. Deswegen sind wir da auch noch relativ klein und wir haben es halt geschafft, in den letzten, ja, 12 Monaten, ja, 25 Leute zu wachsen, aber in dem Bereich kein Personal aufzubauen, ne? Sodass ich da eigentlich ganz zufrieden bin. Mittelfristig ist es aber trotzdem so, dass das nicht ausbleiben wird, dass ich mir da Unterstützung holen werden muss. Und da wäre jetzt der erste Schritt tatsächlich eben dann genau für diese Themen, die ich jetzt nicht so gerne mache, dass man, sag ich mal, diese operativen Themen nochmal irgendwie ein bisschen auslagert. So gut wie möglich natürlich mit Tools und mit Tooling zu unterstützen, aber gegebenenfalls dafür dann auch nochmal Personen ins Boot zu holen, die sich dann um diese Themen kümmern. Und dann der nächste oder übernächste Schritt wäre dann halt auch vielleicht eine dedizierte Person zu holen, die sich um dieses ganze Thema, also die operative Umsetzung von so Forecastings, Planungen. Es wird dann irgendwann auch noch mal mehr kommen, dass wir wirklich auf Kostenstellenbasis planen. Das machen wir aktuell noch nicht in der Form, wie man es machen könnte, einfach weil es sich noch nicht lohnt. Wir haben das schon mal angefangen und probiert, aber haben dann gemerkt, gut, der Mehrwert ist einfach nicht hoch genug, ne? Also man muss ja auch immer gucken, dass man da so eine Abwägung hat zwischen, wir planen uns hier zu Tode, damit wir möglichst genau planen. Aber das kostet natürlich auch Ressourcen und Zeit, insbesondere auch dann von den fachlichen Kolleginnen. Und da sind wir halt aktuell noch nicht. Aber wenn wir dahin kommen, und das wird natürlich irgendwann sein, da werde ich sicherlich auch Unterstützung brauchen, dass ich jemanden habe, der sich dann genau um diese Themen kümmert, ja, Quartalsabschlüsse, Monatsabschlüsse und so weiter.
Okay, also das heißt, du hast eine administrative Unterstützung sozusagen und dann halt eher Richtung Controlling, was du ausbauen würdest. Was ich ganz häufig bei Kunden immer wieder als Thema mitnehme, ist Insourcing versus Outsourcing der Buchhaltung. Viele haben dann irgendwann das Thema und sagen, ey, wir müssen jetzt insourcen und jetzt müssen wir das Accounting ins Haus holen und machen, was meines Erachtens immer mit ziemlich vielen Herausforderungen auch versehen ist. Da musst du erstmal die Leute finden, das Toolset ordentlich machen. Wie stehst du dazu? Was ist da dein Gedanke?
Also bei uns ist es so, dass ich jetzt aktuell noch nicht das Gefühl habe, dass das notwendig ist. Also wir arbeiten mit unserem Steuerberatungsbüro eigentlich ziemlich gut zusammen. Auch da kann man sicherlich noch die Prozesse verschlanken, aber das funktioniert ziemlich gut. Wir haben unsere Abschlüsse, naja, spätestens am 10. des Folgemonats meistens. Und es passiert jetzt auch nicht so häufig, dass man da irgendwie sagt, gut, ich brauche jetzt irgendwelche detaillierten Infos zu irgendwelchen Buchungen oder sowas, dass ich dann regelmäßig mit denen telefonieren muss oder sowas. Kommt hin und wieder mal vor, aber ist sehr selten. Und ja, der Punkt ist natürlich schon, ne, da brauchst du halt dann Personal, du musst irgendwie die ganzen Prozesse umstellen. Und solange das gut funktioniert, sehe ich da noch keinen Bedarf. Und vor allem kann man ja auch, oder zumindest geht es in die Richtung, da gibt es ja viele, viele Lösungen auch, die da gute Schnittstellen schaffen zu den Lohnbüros, ne? Dass man halt wirklich die vorbereitende Buchhaltung macht man in-house, kann da vorkontieren und so weiter und hat eigentlich nur noch, ja, die Buchhalterin muss dann nur noch auf OK drücken, ne? Seitens des Steuerberatungsbüros. Das funktioniert bei uns noch nicht perfekt, aber ich glaube, wenn man das weiter vorantreibt, dann kann man auch dieses Insourcing von Lohnbuchhaltung oder von Buchhaltung so lange wie möglich verzögern.
Genau, perfekte Überleitung quasi zur Frage, was habt ihr für ein Toolsetup und was stellst du dir noch ein bisschen vor, dass du da halt diese Automatisierung, Digitalisierung ist ja eigentlich kein Thema mehr, aber Automatisierung der Prozesse optimierst noch. Also wo seid ihr und was würdest du dir noch wünschen denn als nächstes?
Also, wir haben, als ich angefangen habe, hatten wir Safdesk, so ganz für alles eigentlich, ne? Für Ausgangsrechnung, Eingangsrechnung und so weiter. Und das ist ja eigentlich eher so für Selbstständige, ne? So Solo-Selbstständige gedacht und sowas. Und damals war es halt auch noch so, dass das ganze Thema Expenses, also wer gibt Geld für die Firma aus, war sehr, sehr zentral. Das haben eigentlich fast nur die beiden Geschäftsführer gemacht. Und das ist natürlich nicht kein guter Ausgangspunkt für Wachstum, ne? Wenn man dann irgendwie Marketingausgaben da hat und sowas. Dazu kommt auch noch, dass wir dezentral organisiert sind. Wir arbeiten komplett verteilt in Deutschland und teilweise Europa. Und da funktioniert das halt nicht. Und da war dann eine der ersten Sachen, die ich toolseitig eingeführt habe, so ein Expense-Management-Tool, wo man vorbereitende Buchhaltung drin hat, Freigabeprozesse, also fachliche Freigabe, formale Freigabe, virtuelle Kreditkarten auch, was ich persönlich als extrem, extrem hilfreiches Feature ansehe, gerade für dezentral aufgestellte Unternehmen. Und das haben wir vor ein bisschen mehr als einem Jahr eingeführt. Wir benutzen da Finway. Gibt ja auch noch ganz viele andere, Spendesk, Moss, wie sie alle heißen. Aber wir benutzen Finway und da muss ich auch sagen, bin ich extrem zufrieden mit. Also damit machen wir das ganze Expense Management und können das sehr, sehr, sehr effizient damit abbilden. Was halt noch nicht so gut funktioniert, ist bei uns die Übergabe ins Steuerberatungsbüro, weil die nutzen halt Agenda und Agenda ist nicht so weit verbreitet, da gibt es nicht so viele Schnittstellen für. Aber abgesehen davon bin ich da sehr zufrieden. Für Ausgangsrechnungen, und das beantwortet vielleicht die zweite Frage, nutzen wir immer noch Safdesk, weil da geht es halt noch, dass ich die Rechnung einmal im Monat manuell schreibe. Ist ja auch kein Geheimnis, dass man wahrscheinlich beim Startup zu Beginn mal mehr Expenses halt oder mehr Eingangsrechnungen als Ausgangsrechnungen hat. Aber wir haben halt grundsätzlich ein Software-as-a-Service-Modell und das ist jetzt so ein größeres mittelfristiges Projekt für mich, so im operativen Finance-Bereich, das ganze Thema halt zu automatisieren. Da gibt es ja auch sehr viele gute Lösungen, die dann einem nochmal mehr die Arbeit abnehmen.
Okay. Und wie ist dann quasi deine Zusammenarbeit, also vor allem so Spendmanagement, Freigabeprozesse mit der Geschäftsführung, der anderen Geschäftsführung, ich sage immer so mit dem CEO. Wie siehst du dich da quasi im Verhältnis mit dem CEO und wie habt ihr euch da aufgeteilt?
Also wir haben auch, habe ich auch recht frühzeitig dann gemacht, haben wir halt eine vernünftige Kostenstellenstruktur eingerichtet, die dann meistens auch mit Teamlead, also Teamlead, Kostenstellenverantwortung geht dann meistens Hand in Hand. Also ich habe dann Vorschläge gemacht, wie wir das gut machen könnten, in enger Abstimmung auch mit unseren Gründern. Und darüber läuft das eigentlich, ne? Also wir haben jetzt eine Kostenstellenstruktur, wo wir verschiedenste Verantwortlichkeiten für Budgets haben, die wir grundsätzlich auch mal kommunizieren und haben dann darüber eben die Möglichkeit zu sagen, wenn irgendjemand, sagen wir mal, Marketing möchte, was auch immer kaufen oder einen Freelancer beauftragen für irgendein Design, kann er dann einen Kaufantrag stellen. Das wird dann von der verantwortlichen Person im Marketing freigegeben bis zu einem gewissen Level und über einem gewissen Betrag muss dann halt die Geschäftsführung zum Beispiel auch nochmal freigeben. Und das funktioniert sehr gut, muss man sagen. So dass halt immer die Kostenkontrolle eigentlich da ist, sowohl für mich als auch für unsere Geschäftsführung, aber trotzdem Ausgaben leicht getätigt werden können, wenn es eben notwendig ist.
Okay. Und welche, also wenn du mit der Geschäftsführung sprichst, ihr macht ja Reportings wahrscheinlich, aber auch Management-Meetings monatlich wahrscheinlich. Über welche KPI sprecht ihr am ehesten? Hast du so Top 3 KPI, die immer für dich quasi die Gesundheit des Unternehmens darstellen und die Entwicklung?
Ja, also für mich persönlich, und das ist wahrscheinlich auch keine Überraschung, ist halt das Thema Liquidität an der Stelle. Runway und Burnrate eigentlich sind so die beiden wichtigsten KPIs, einfach für die Liquiditätsplanung, dass man halt frühzeitig weiß, man muss entweder mit bestehenden Investoren, oder man muss auf jeden Fall mit bestehenden Investoren sprechen und dann eben schauen, kann man irgendwo Kosten einsparen, kann man irgendwo gucken, dass man noch Liquidität aus dem operativen Geschäft holt, muss man gegebenenfalls neue Investoren ansprechen, was auch immer. Also wir sind gerade noch sehr gut finanziert, aber man sollte trotzdem ja da einen Blick mindestens 6, 9, 12 Monate in die Zukunft ja haben und auch verschiedene Szenarien rechnen, ne? Weil man halt nicht so richtig genau weiß, was passiert, gerade in der aktuellen Marktlage. Abgesehen davon ist halt in den Reportings Topline ist immer noch auch für uns eigentlich mit das Wichtigste, also Umsatzwachstum und Geschäftseingänge oder Auftragseingänge, einfach weil wir halt noch in der Phase des Wachstums sind. Natürlich ist das Thema Kostenkontrolle ein Thema. Man macht jetzt nicht Wachstum um jeden Preis und es gibt da ja auch so Zahlen, die irgendwie im Raum stehen, so Burnrates, unter denen man auf jeden Fall bleiben sollte, bevor man irgendwie neue Investoren anspricht und sowas. Das heißt, das sind so eigentlich die wichtigsten Kennzahlen.
Okay. Und was ist so die, also wenn du dich da im Verhältnis nochmal siehst, was ist so deine Superpower als CFO? Also wo würdest du sagen, da bringst du den allergrößten Mehrwert mit?
Ja, es ist tatsächlich in dem Bereich, ne? Also meine beiden Gründer und Geschäftsführer, der eine, der ist halt sehr, sehr, sehr tief in dem ganzen Thema Produktentwicklung und sowas drin. Und der andere macht halt den Sales-Prozess, auch Geschäftsentwicklung. Da geht es dann viel halt um wirklich Abschlüsse mit Kunden, auch größere Sachen. Und ich bin halt die Person, die das Ganze dann konsolidiert und für unsere Geschäftsführung dann den Blick auch in die Zukunft schafft hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens, ne? Ich glaube, da trete ich meinen beiden Gründern nicht auf die Füße, wenn ich denen sage, dass die den Blick jetzt nicht immer haben, wenn ich nicht ihnen den gebe, ne? Und weil ich halt dafür, ja, das ist ja mein Job im Prinzip, diese ganzen Infos dann zusammenzutragen und in ein Financial Model zu packen, den man eben entsprechend entnehmen kann, wo stehen wir jetzt, was auf Basis von verschiedenen Annahmen in der Zukunft, wo stehen wir in 6 Monaten, wo stehen wir in 9 Monaten.
Also so ein bisschen Berater im Unternehmen auch, ne? Also dieses, also auch so ein bisschen mit einer ganz anderen Brille quasi auf die Themen blicken und zu sagen, so machen wir es nicht, das geht einfach nicht auf der Hinsicht. Also wirklich dieses Sparings-, Beratungsmodell, das erlebe ich auch immer wieder, das ist genau das, was gewünscht wird, weil Gründer dann sehr vertrieblich oder Marketing versiert unterwegs sind oder produktseitig und wir, sag ich mal, im Finance-Bereich in einer ganz anderen Richtung kommen. Gibt es denn Themen, wo du einen Berater sozusagen auch dazu holen würdest, schon in eurer jetzigen Phase, wo du also Fundraising oder solche Themen, wo du sagst, ja, Beratung wäre gar nicht schlecht?
Ja, also ich sag mal so, Beratung ist nie schlecht, aber aktuell ist es nicht so, dass wir jetzt akuten Bedarf haben im Finanzbereich. Also meine beiden Gründer haben da auch ein ziemlich gutes Netzwerk. Also wenn es zum Fundraising geht, zu potenziellen und bestehenden Investoren und sowas, Kann natürlich sein, dass es mal Thema wird, aber aktuell sehe ich das nicht so.
Okay, aber klasse Steuerberatung natürlich, glaube ich. Das
Na
muss man
klar,
ja,
also na
das ist
klar, ich
klar, ne,
meine,
sowas ja, aber ja, genau.
Steuerberater, logisch, diese ganzen, also
Ja,
immer wenn es ins Rechtliche geht, logisch, Anwälte,
klar.
Steuerberater ist wichtig. Wie gesagt, vor allem, weil wir halt häufig irgendwie Konstellationen auch haben, die nicht so üblich sind, ne? Also dann haben wir, weil wir eben komplett remote arbeiten, dann sind manche Leute mal in irgendeinem anderen Land, dann hast du halt häufig dann Fragestellungen zu Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht und sowas. Und da muss man sagen, wir versuchen halt allen Mitarbeitern so viel zu ermöglichen, wie es geht, aber das frisst auch schon viele Ressourcen, wenn man sich dann wirklich mit den Themen da auseinandersetzen muss, weil man will es dann ja irgendwie auch richtig machen.
Macht ihr das denn einfach aus einer Employer Branding Geschichte heraus oder ist es auch so ein bisschen notgedrungen, dass ihr genau solche Sachen auch anbieten müsst, damit ihr überhaupt die entsprechenden Leute findet? Also ist das oder ist das ein grundsätzliches Überzeugungsmindset von euch? Wir wollen genau so als Arbeitgeber auftreten oder habt ihr auch gesagt, ja, also irgendwie schaffen wir es gar nicht, die Leute auch irgendwann an einen Ort zusammenzubringen und damit zu wachsen?
Das ist so ein bisschen historisch gewachsen, kann man fast sagen. Also wir sitzen ja in Berlin, wir haben da auch ein Büro und da sind auch häufiger mal Leute, ja, ich auch. Aber es war von Anfang an so, dass, also damals, als meine beiden Gründer so die ersten Mitarbeitenden dann eingestellt haben, die waren halt nicht in Berlin und dann war einfach so, ja, warum müssen die hier sein? Die sind halt, die entwickeln Software, dafür brauchst du nicht in irgendeinem Büro sitzen. Und so hat es dann angefangen und das hat sich dann so ein bisschen halt zur Unternehmenskultur entwickelt, dass wir komplett remote arbeiten. Und das funktioniert auch gut. Also es hat natürlich auch Nachteile, logischerweise. Ne? Persönlicher Kontakt ist schwierig ersetzbar, aber wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr eigentlich mit der gesamten Company und haben da auch den direkten persönlichen Austausch. Dann natürlich außer der Reihe auch mal bei anderen Anlässen. Aber abgesehen davon sind die Leute überall in Deutschland verteilt. Wir haben Kolleginnen in Dänemark, in Tschechien, in Spanien, ein Kollege sogar in Indien und fahren damit eigentlich ganz gut. Hat halt viele Vorteile fürs Hiring und für die
Klar,
einzelnen
aber
Personen ist es halt auch ganz nett.
was mich da immer so ein bisschen umtreibt, ich habe es noch nicht wirklich mal durchgerechnet, aber ist es günstiger tatsächlich dann auch auf so ein Setup zu gehen und sich zweimal im Jahr gesammelt zu treffen mit allen Flügen und Hotels oder kommt es irgendwo Pi mal Daumen aufs Gleiche raus?
Ich muss sagen, ich hab's auch noch nicht auf den
Ja.
letzten Euro umgerechnet. So überschlagen würde ich sagen, es ist schon günstiger als jetzt ein Büro für, wir sind ja fast 40 Leute, als jetzt ein Büro für 40 Leute in Berlin irgendwie vorzuhalten. Mieten sind ja jetzt auch nicht, werden jetzt auch nicht hinterhergeschmissen. Aber ja, wenn man es genau wissen wollen würde, müsste man es mal durchrechnen. Aber das ist an der Stelle, glaube ich, ist das nicht so, macht das nicht so den Riesenausschlag, ne, fürs gesamte Business.
Also ich habe ein paar Mal so als Argumentationsgrundlage für wir sind jetzt komplett remote gelesen, dass es auch viel günstiger ist. Und ich habe mich immer gefragt, ist das wirklich so? Ist natürlich immer total individuell. Kann man nicht immer sagen, wenn du dann irgendwo auf dem Land sitzt, dann ist es wahrscheinlich immer teurer, die Leute irgendwo einzufliegen in einem schönen Ort
Klar.
auf der Welt. Aber in einer Stadt wie Berlin glaube ich tatsächlich auch, dass sich das relativ vage hält. Ja, so ein bisschen persönlich, also wie arbeitest du? Also habt ihr erstmal welche Kommunikationskanäle nutzt ihr dann im Team? Wie seid ihr da aufgestellt? Und ja, wie arbeitest du selber? Also bist du eher der Typ, der 9 to 5 quasi wirklich präsent sein möchte irgendwie oder arbeitest du auch mal in die Nacht hinein? Ja, wie ist so also dein persönliches Profil?
Also ich arbeite schon zu Tageszeiten meistens. Also meistens fange ich so um 8 oder so an, so im Schnitt, mal früher, mal später. Und meistens dann so bis 6, 7 Uhr oder sowas. Mal mehr, mal weniger. Wir haben halt auch super flexible Arbeitszeiten. Solange die Sachen erledigt werden, kann man auch mal zwischendurch eine Stunde Pause machen oder zwei, wenn irgendwas ansteht. Das ist halt auch ein großer Vorteil. Und was Kommunikation angeht, wir entwickeln ja ein Kommunikationstool. Also im Prinzip kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Slack für medizinisches Personal. Das heißt, wir haben jetzt auch kein Slack, sondern wir benutzen unser eigenes Tool, was ja irgendwie Sinn macht. So als Ad-hoc-Kommunikationsmittel und ansonsten logischerweise alle auch E-Mail oder Asana benutzen wir. Also so ein typisches Task-Management-Tool, wobei das auch nicht unbedingt für alle gleich ist. Also so die Kolleginnen in der Entwicklung, die benutzen halt viel GitLab, das ist ja so ein Issue-Management-Tool für Entwicklerinnen. Und ich versuche aufgrund des Setups so oder so auch echt viel asynchron zu arbeiten und versuche auch stark dahin, sag ich mal, in die Richtung zu drängen, dass wir so gut wie möglich Meetings vermeiden und wenn wir welche machen, dass wir die gut vorbereiten, dass die nicht ewig lang werden, sondern dass wir da wirklich halt Entscheidungen treffen und über die Entscheidung diskutieren und dann entsprechend, letztens habe ich so eine Initiative gemacht, die wir jetzt bald announcen wollen, dass man halt sagt, okay, wenn wir ein Meeting mit mehr als 3 Personen haben, dann muss man irgendwie eine halbe Seite oder sowas da mal vorher zu Papier gebracht haben. Worum geht es eigentlich? Was will man hier beschließen und sowas? Einfach, dass man halt nicht unvorbereitet in die Meetings geht, weil da geht halt so viel Zeit drauf. Und gerade mit diesem Remote Work ist es halt auch, da ist ja so ein Meeting sehr niedrigschwellig, weil man eben sagen kann, hier, ich lade den mal ein oder ich lade die mal ein, komm, wir gehen mal in das Meeting und dann hängt man da in irgendwelchen Meetings rum und kommt nicht zum Arbeiten. Ne? Das ist halt eine Herausforderung, aber da werden wir auf jeden Fall auch besser. Aber da muss man auch so ein bisschen sein Working Mode finden, sowohl individuell als auch im Team.
Also super spannendes Thema, genau darüber mache ich mir auch Gedanken. Also dieses asynchrone Synchron, das habe ich schon vor ein paar Jahren mal bei dem Christoph Magnussen bei On the Way to New Work, dem Podcast, aufgenommen, wie er dann diese Kommunikationsstruktur immer beschreibt. Und das ist, finde ich, total interessant. Und ich merke immer wieder, wenn ich auf Mandate komme, wo dann tatsächlich auch komplett remote gearbeitet wird, dass diese Meetings aber auch so ein bisschen als soziale Austauschplattform genutzt werden. Und da frage ich mich also vielleicht da nochmal im Anschluss, wie schafft ihr das dann halt quasi auch diesen persönlichen Austausch in einer Remote Company halt herzustellen, weil Meeting ist Meeting, klar, da müssen Outputs produziert werden, aber wenn man auch im Team arbeitet, dann muss man ja auch irgendwie dieses Persönliche bekommen, was du halt sonst wirklich nur in der Küche oder beim Mittagessen oder sowas hinbekommst. Wie schafft ihr das? Was ist da so quasi euer Vorgehen?
Ja, also wir haben das so ein bisschen institutionalisiert durch regelmäßige One-on-One-Coffee-Breaks, wo man zufällig mit irgendjemandem aus dem Unternehmen gematcht wird und dann so 20 Minuten ohne Agenda einfach über irgendwas quatschen kann. Und ansonsten hat man natürlich halt schon auch immer, wenn irgendwelche Meetings anstehen, am Anfang so ein paar Minuten, wo man so ein bisschen quatscht auch, ne? Also wenn es Meetings mit mehr als 4 Leuten oder so sind, wird es schon immer schwierig. Aber wenn es 3 Leute sind, dann ist es schon so, dass man dann auch die ersten Minuten ruhig mal nutzt, um irgendwas sich was zu erzählen oder so oder mal ein bisschen rumzuspaßen und so. Aber klar, das ist absolut eine Herausforderung. Und ich kann sehr gut von zu Hause aus arbeiten. Also ich bin da schon ein Typ für. Ich brauche jetzt nicht regelmäßig im Büro zu sein, aber ich denke mir trotzdem manchmal, es wäre eigentlich ganz nett, auch häufiger im Büro zu sein. Aber wie gesagt, ich bin auch häufiger in Berlin, so im Schnitt vielleicht eine Woche im Monat, mal mehr, mal weniger.
Okay. Und ja, nochmal so auf der persönlichen Ebene, was machst du als CFO so in deiner Freizeit gerne? Wie lenkst du dich ab und kriegst den Kopf frei?
Ich mache viel Sport oder versuche zumindest viel Sport zu machen. Ich mach Kampfsport, so eine Art Ringen. Und da kriegt man sehr gut den Kopf frei, weil man hat nicht die Gelegenheit, an andere Sachen zu denken, wenn man da irgendwie gerade mit jemandem partnerschaftlich kämpft, sage ich mal. Da ist man ziemlich auf den Moment fokussiert. Das finde ich an dem Sport eigentlich sehr, sehr charmant. So laufen gehen oder so mache ich kaum, weil das ist irgendwie. Ist bei mir immer so, wenn ich laufen gehe, dann denke ich halt doch wieder über Sachen nach, über die ich vielleicht nicht nachdenken möchte oder wenn ich einfach den Kopf freikriegen möchte. Das ist so eine Sache, die ich viel mache. Ja, ansonsten habe ich jetzt kürzlich, ich will einen Segelschein machen oder ich habe einen Segelschein schon, aber ich will einen Segelschein für die Küste machen. Da werde ich jetzt zwischendurch auch mal wieder ein bisschen lernen müssen dann noch. Da muss man ja auch Prüfungen für machen, sowohl theoretisch als auch Praxis. Und ja, da gibt's immer einige Sachen zu tun.
Und remote vom Strand aus arbeiten,
Ja, das kann ich nicht so gut. Also ich habe das schon ein, zwei Mal
okay.
probiert, irgendwie so dieses Nomad Life, dass man da irgendwie unterwegs ist und am Strand und sowas. Das kann man mal so ein paar Tage machen, aber ich habe immer also ich brauche eigentlich idealerweise immer so einen festen Arbeitsplatz, den ich mir irgendwie einrichte, wo ich dann eine Maus und eine Tastatur habe und einen Bildschirm. Und wenn ich nur auf meinem Laptop arbeite, kann man einiges tun, so E-Mails beantworten oder so, aber wenn es da ein bisschen darüber hinausgeht, bin ich da einfach nicht so produktiv. Deswegen mache ich das auch nicht so viel.
Okay. Ich mache zum Abschluss immer so eine Quick Five, also fünf Fragen, vielleicht einmal so eine impulsive Antwort von dir. Hast du ein Lieblingsbuch?
Müsste ich jetzt länger nachdenken. Habe ich also ne.
Okay. Lieblingssport abseits des Ringens?
Nee, auch nicht. Also das wäre mein Liebling, das ist mein Lieblingssport.
Okay,
Deswegen.
okay. Kein Fußballverein oder sowas, den du am liebsten
Ja,
schaust.
ich hab ganz lange Fußball gespielt, mache das auch hin und wieder noch ganz gerne, aber bin kein großer Fan mehr. Also
Okay, ja.
diese Kommerzialisierung hat mich sehr, sehr abgeschreckt in den letzten Jahren. Deswegen.
Okay. Hörst du regelmäßig irgendeinen Podcast?
Ja, ich höre mehrere Podcasts regelmäßig. Ich höre Lage der Nation. Dann jetzt in den letzten Wochen immer mehr den Doppelgänger Tech Podcast.
Ja.
Und welchen ich auch häufig höre, ist Lanz und Precht tatsächlich.
Okay. Dein Familienstatus?
Ich bin ledig, aber ich habe
Bist du
eine
nicht?
langjährige Freundin.
Okay. Und eine philosophische Frage an den Finanzexperten: ein Haus kaufen oder mieten? Für den Eigenbedarf.
Ach, kommt drauf an. Pauschal. Ah, schwierig. Also, es kommt halt stark auf die Umstände an. Aber ich sag mal so, ich glaube, so diese Idee, dass man das Haus besitzt und da machen kann, was man will, ist sehr charmant.
Okay.
Also kaufen.
Kaufen, super. Danke dir, Christoph. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns bestimmt noch mal bald wieder. Und danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, Till.
So, das war's wieder für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere uns doch gerne auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl und lass uns eine gute Bewertung da. Mein Name ist Till Buttermann und ich bin Co-Founder bei CFGO. Bei CFGO ist es unsere Mission, CEOs und CFOs bei der Lösung von Herausforderungen im Finance-Bereich zu unterstützen. Von CFO as a Service über Interimsmanagement bis hin zu individuellen Consulting-Projekten unterstützen mein Team und ich dich gerne. Du findest mich ganz einfach bei LinkedIn oder unter www.cfgo.de, also gesprochen Cäsar Friedrich Gustav Otto.de. Übrigens, wir wollen weiter wachsen. Wenn du jemanden kennst oder gegebenenfalls selber interessiert bist, unsere Mission zu unterstützen, freue ich mich sehr über deine Nachricht. Viele weitere Infos zu unseren Karrieremöglichkeiten findest du auch auf unserer Website. So, und jetzt, ciao und bis zum nächsten Mal. Thank you.